kurz dazu. Ja, die Frage ist ja, eben jetzt zur Predigt, was geschieht, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus findet und wenn er von neuem geboren wird? Wird er nur äußerlich irgendwas aufpoliert oder geschieht da mehr? Die Bibel macht deutlich, dass es sich dabei um eine tiefgreifende Veränderung stattfindet. Und um den Umfang dieser Veränderung erfassen zu können, müssen wir verschiedene Aspekte sehen. Wir müssen die Vergangenheit, wir müssen die Gegenwart, aber auch die Zukunft eines Menschen anschauen, der zum Glauben gekommen ist, und die Auswirkungen in seinem Leben betrachten. Und genau diese Aspekte hat Paulus auch im Epheserbrief Kapitel 2 Blick. Haben schon den Text, genau. Und ja, das möchten wir uns einfach mal anschauen, was er da so dazu zu sagen hat. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen handeln sollen. Ich möchte noch kurz beten. Herr, vielen Dank für dieses Wort. Danke für Paulus, den du gebraucht hast, um uns diese Botschaft auch zu bringen. Und ich bitte dich, Herr, dass du dein Wort segnest, dass es ausführt, wozu du es gesandt hast. Bitte dich, dass du redest, dass du uns offen Augen, Ohren und Herzen schenkst. Und vor allem Freude an dem Heil, das du uns gebracht hast, Herr. Vielen Dank. Amen. Wir werden uns 4 Aspekte in diesem vielleicht geht es? Rädle? Ah, es ist Rädle, okay, danke. Jetzt was. 4 Aspekte anschauen. Und ein erster Aspekt ist unsere Vergangenheit. Unsere Vergangenheit geistlich tot aufgrund der Sünde. Hier am Anfang von Kapitel 2 in seinem Brief kommt Paulus wieder auf das Werk der Rettung zu sprechen. Und er tat es bereits schon in Kapitel 1. Er ist eingestiegen im ersten Kapitel mit einem ganz großen Lob, ist ein einziger Satz im Griechischen von Vers 3 bis Vers 14, wo es um den Beitrag der Dreieinigkeit geht. Und deutlich macht, Gott der Vater, der hat das Heil geplant, vorbereitet, er hat gewählt in Christus vor grundlegender Welt. Wo dann auf Jesus zu sprechen kommt, der gekommen ist, der am Kreuz für unsere Sünde starb, um uns Versöhnung und Vergebung zu bringen. Und dann eben das Werk des Heiligen Geistes, wenn wir das Wort hören, wenn wir zum Glauben kommen, das kommt, uns versiegelt, er wie eine Anzahlung in unserem Leben ist und uns durch Gottes Geist das Heil zugeeignet wird. Und dann sprach er auch davon, von Gottes Kraft, die in uns wirksam ist. Und wir merken, gerade so in den ersten 3 Kapiteln vom Epheserbrief betrachtet Paulus immer wieder so verschiedene Facetten unserer Rettung, damit wir ein umfassendes Verständnis davon bekommen. Und hier jetzt beschreibt er Gottes Werk der Rettung als eine geistliche Totenauferstehung. Er sagt, ihr wart tot. Und in diesem Zusammenhang kommt der Vergangenheit zu sprechen, bevor wir errettet wurden. Und Paulus' Worte lassen keinen Zweifel daran auf, wie schlimm es in Wirklichkeit um uns stand. Er sagt, wir waren tot. Und damit ist eigentlich alles gesagt, tot. Das heißt, es war nicht die geringste Spur von geistlichem Leben. Dieser geistliche Tod war die unmittelbare Folge des Sündenfalls. Denken wir damals am Anfang im Garten Eden, als Gott Adam warnte und sagte, aber vom Baum der Erkenntnis des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging, als Adam und Eva dann von dieser Frucht der Erkenntnis aßen, fielen sie nicht sofort tot um. Waren immer noch ein Stück weit quicklebendig. Der physische Tod kam erst viele Jahre später. Aber ihre Beziehung zu Gott zerbrach sofort. Das heißt, der geistliche Tod trat sofort ein und trennte sie von ihrem Schöpfer. Und dieser geistliche Tod hatte auch Auswirkungen auf ihre Nachkommen. Und auch auf uns. Und daher schreibt Paulus hier im Epheserbrief, ihr wart tot. Und er macht diese Aussage sogar zweimal. Zunächst mal sagt er in Vers 1, auch ihr, und es bezieht sich auf die Epheser damals, an die er schrieb, aber auch auf uns. Und dann in Vers 4, in Vers 5 sagt er dann auch uns. Und mit dem uns schließt auch Paulus sich ein. Zusammen mit den Ephesern und mit uns heute. Also auch Paulus, der von Kind auf ein fromm erzogener Jude war, der später Pharisäer war, der ein Eifer für Gott war, der hochreligiös war und der sich unheimlich angestrengt hatte, das Gesetz Gottes zu erfüllen, auch er war geistlich tot. Und es sollte uns eine Warnung sein. Lassen wir uns nicht vorschnell täuschen von der Religiosität eines Menschen. Jeder Mensch ist geistlich gesehen zunächst mal eine Totgeburt. Er mag physisch zwar quicklebendig sein und doch geistlich tot. Und das ist die bittere Realität, auf die uns Paulus hier hinweist. Doch meistens ist uns als gefallenen Geschöpfen, die wir auf diese Welt kommen, diese Realität gar nicht bewusst, bis wir dann die Wiedergeburt erleben. Paulus nennt hier auch einen Grund, warum alle Menschen zunächst geistlich tot sind, bevor sie Gottes Rettung erfahren. Und interessanterweise weist er hier nicht auf den Sündenfall hin, der vor langer Zeit stattgefunden hat, sondern er weist auf unser eigenes Handeln hin, heute, auf unsere Übertretungen von Gottes Geboten, auf unsere Verfehlungen, auf unsere Sünden. Also auf eine gegen Gottes Willen gerichtete Lebensweise, die unser einziges Leben bestimmt hat, bevor es in unserem Leben zu einer grundlegenden Umkehr kam und wir von neuem geboren wurden. Also die Sünde als Zustand der Gefallenheit führt zu einem sündigen Leben, zu einem sündigen Lebensstil, zu sündigen Handlungen. Und wir merken, Paulus lässt hier keinen Raum für Entschuldigungen oder für die Abwälzung der Schuld auf die Vorfahren, nach dem Motto Erbsünde, ja, wir haben es halt geerbt, können nichts dafür. Er lässt auch keinen Raum, die Schuld auf den Teufel zu schieben, obwohl er hier sehr wohl den Einfluss Satans erwähnt. Er macht deutlich, wir waren tot, Vergehungen und Sünden, wir haben gesündigt, haben in Sünde gelebt. Macht uns also klar und deutlich auf unsere eigene Verantwortung aufmerksam und erlaubt uns nicht, in eine Opferrolle zu schlüpfen. Im Blick auf die Sünde sind wir selber aktive Täter. Und dieser sündige Lebensstil war in Übereinstimmung mit dem Zeitlauf dieser Welt, das heißt mit dem herrschenden Zeitgeist, mit den Maßstäben dieser Welt. Und er war in Übereinstimmung mit Satan, dem, so nennt er ihn, Fürsten der Macht der Luft, der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, wir lebten eben auf eine Weise, die Satan gefällt. Und wir merken, dass Satan einfach auch in denen am Werk ist, die Gott gegenüber ungehorsam sind und im Ungehorsam verharren. Und dieser sündige Lebensstil war geprägt durch das Ausleben der Begierden bzw. der sündigen Wünsche in unserer sündhaften, gefallenen Natur. Wir haben den Willen der in unserer sündhaften Natur verankerten Wünsche und gottlosen Gedanken ausgeführt. Und es ist interessant, wie Paulus hier auf eine innere Übereinstimmung aufmerksam macht. Man könnte fast von einer Harmonie oder einem Dreiklang sprechen, allerdings von einem Dreiklang im negativen Sinn. Nämlich eine Übereinstimmung von Zeitgeist oder Mainstream, von satanischem Einfluss und unseren eigenen sündhaften Begierden und Gedanken. Ja, so eine schräge Harmonie, die da zum Ausdruck kommt. So ist es nur allzu verständlich, dass wir von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch alle anderen Menschen. Damit meint er, dass wir unter Gottes Zorn standen, dass wir Gottes schreckliches Gericht zu erwarten hatten. Und auch am Anfang vom Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18, spricht er davon. Er sagt, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Wir standen also von Natur aus aufgrund unseres Zustands als Gott gegenüber ungehorsame Menschen ganz automatisch unter Gottes Zorn. So schlimm und so dramatisch war unsere Lage, als wir noch geistlich tot waren. Und so schlimm und so dramatisch ist die Lage für alle Menschen, die noch geistlich tot sind, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen und umzukehren. Und diese Realität des geistlichen Todes erfordert nichts anderes und nichts Geringeres als eine geistliche Totenauferweckung. Und diese Totenauferweckung kann letztlich nur von Gott vollbracht werden. Und genau das ist es, was er getan hat, was er an uns getan hat, als wir von neuem geboren wurden. Und eben, es ist gut, immer wieder in die Vergangenheit zu blicken und uns auch daran zu erinnern, wie war unser Leben, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Ja, und einfach nochmal auch diese Realität vor Augen zu haben. Aber, und das ist, was Paulus hier betont, er schreibt hier an Gläubige und will, dass wir verstehen, was das Heil für uns bedeutet. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, unsere Gegenwart, neues Leben in Christus Jesus. Paulus blickt also nicht nur zurück auf unsere Vergangenheit und den schlimmen Zustand des geistlichen Todes, sondern er schaut vor allem auf unsere Gegenwart und auf das, was Gott bereits für uns getan hat. Gott hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Es ist also eine Mitauferweckung geschehen. Das bedeutet, die Auferstehung Jesu hat konkrete Auswirkungen für uns als Gläubige. Und wenn wir an diese Auswirkungen der Auferstehung Jesu für uns denken, dann haben wir oft die Zukunft im Blick und in Zukunft liegende leibliche Auferstehung der Toten. Und natürlich, die wird kommen, die wird geschehen, weil Jesus auferstanden ist. Aber die Auferstehung Jesu hat bereits jetzt in dieser Zeit und in dieser Welt Auswirkungen für alle Menschen, die im Glauben auf die Botschaft des Evangeliums antworten und die von ihrem Leben in der Gottesferne umgekehrt sind und sich Jesus Christus zugewandt haben. Ja, sie werden durch Gott, durch den Heiligen Geist vom geistlichen Tod auferweckt. Sie werden von Neuem geboren und sie empfangen neues geistliches Leben. Der Apostel Petrus schreibt am Anfang seines ersten Briefes davon und er drückt es so aus in einem Lobpreis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und hier wird schon mal deutlich, dass Gott es an uns getan hat. Als wir zum Glauben gekommen sind, ist ein Grund, Gott zu loben. Genauso wie Petrus das hier am Anfang seinen Brief tut. Und Petrus nennt in diesem neben der Auferstehung Jesu auch einen Grund für dieses Geschenk der Wiedergeburt, nämlich Gottes große Barmherzigkeit. Und auch Paulus weist in unserem Abschnitt im Epheserbrief darauf hin, dass Gott reich an Barmherzigkeit ist. Und aus diesem Grund hat er sich über unseren elenden Zustand erbarmt und uns neues Leben in Christus geschenkt. Aber Paulus nennt hier noch weitere Gründe. Ein Grund ist Gottes große Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und es ist eine Liebe, die so groß war, dass er sogar seinen einzigen Sohn gesandt hat, um ihn für uns am Kreuz dahin zu geben, damit Jesus als unser Stellvertreter dieses Zorngericht auf sich nimmt, damit wir gerettet werden können. Und ein zweiter Grund, den Paulus nennt, ist Gottes Gnade. Und Paulus betont diese Gnade zweimal. Vers 5, durch Gnade seid ihr gerettet. Und dann nochmal in Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Und Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wir merken manchmal so, als Menschen sind wir ein bisschen schräg drauf, weil wir manchmal meinen, wir müssen uns unsere Gnade verdienen. Und dann wieder, Gnade ist Gnade, sie kann nicht verdient werden. Und weil wir als Menschen oft Mühe mit Gnade haben, weil wir viel in Kategorien von Leistung und Gegenleistung denken, sich auch so schnell eine Wertigkeit einschleicht und macht, betont Paulus hier zusätzlich, dass unsere Werke und unsere eigenen Leistungen zur Rettung absolut keine Rolle gespielt haben. Also er sagt zweimal, durch Gnade, und dann nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Und letztlich ist Gottes errettende Gnade demütigend für uns, denn sie ist jeden Beitrag unserer Rettung kategorisch aus und schließt dadurch auch jedes Eigenlob aus. Und das macht Paulus auch, damit niemand sich rühmt. Einbilden. Wir werden nicht gerettet, weil wir besser als andere Menschen wären. Wir sind begnadigte Sünder, nicht mehr und nicht weniger. Und keiner von uns, wenn er dann mal in der Herrlichkeit bei Gott ankommt, kann sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, ah, du bist hier, weil du so toll bist. Nee, absolut nicht. Das ist vollkommen Gottes Gnade, vollkommen Gottes Werk. Paulus nennt noch einen dritten Grund, unsere Errettung geschah durch Glauben. Glauben, indem wir unser ganzes Vertrauen auf das gesetzt haben und auf das, was er als unser Stellvertreter für uns getan hat. Und auch dieser Glaube ist letztlich nicht unser eigenes Werk, sondern dieser Glaube wurde von Gott selber durch sein Wort, ein Evangelium, das er uns verkündigen ließ, gewirkt. Denn so macht Paulus deutlich im Römerbrief, denn der Glaube kommt aus der Kündigung von Gottes Wort. Und deswegen ist es auch so wichtig, ja, dass wir das Wort verkündigen, dass Menschen zum Glauben kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen die Bibel hinführen, ja, dass sie die Bibel lesen und auf diese Weise durch Gottes Glaube in ihnen geweckt werden kann. Das ist gut so mit seinem Wort. Wir wissen, Jesus sprach in Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus auch über die Notwendigkeit, von neuem geboren zu werden. Und Jesus betonte in diesem Gespräch vor allem das Werk des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt. Petrus in seinem ersten Brief, dann am Ende von Kapitel 1, weist vor allem auf die Wirkung von Gottes Wort hin. Und er schreibt dort, denn ihr seid geboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus Unvergänglichem durch das lebendig bleibende Wort Gottes. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also wir sehen hier so dieses Zusammenwirken, Gottes Geist gebraucht Gottes Wort, verkündigt wird, damit Menschen zum Glauben kommen und von ihm geboren werden können. Und als Gott uns errettet hat, hat er uns neues Leben in Christus geschenkt. Aber es ist noch mehr geschehen. Bereits im ersten Kapitel, Vers 3 vom Epheserbrief, sagt Paulus, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und jetzt in Kapitel 2 weist er darauf hin, dass wir als Gläubige auch eine neue Stellung haben. Er sagt, denn Gott hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Das ist irgendwie gigantisch, was hier zum Ausdruck kommt. Das heißt, wir haben schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Also obwohl wir noch physisch hier auf der Erde sind, geistlich gesehen sitzen wir bereits zusammen mit Jesus in der himmlischen Welt. Wir gehören bereits mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Denn wir wurden aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich versetzt, in dem Jesus regiert. Diese Realität bedeutet nicht, dass unser Heil bereits vollendet wäre. Die Vollendung unseres Heils geschieht erst, wenn Jesus wiederkommt und wenn er die Seinen zu sich holt bei der Entrückung der noch lebenden Gläubigen oder bei der Auferstehung der bereits verstorbenen Gläubigen. Aber doch haben wir bereits schon jetzt eine neue geistliche Stellung in der Himmelswelt durch Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass wir als Gläubige auch diese Dimension der empfangenen Rettung kennen. Das ist vor allem wichtig, wenn es dann um den geistlichen Kampf geht. Und dann am Ende vom Epheserbrief, Kapitel 6, kommt er eben auch auf diese Realität des geistlichen Kampfes zu sprechen und auf die Angriffe, die wir erleben. Und das Problem ist, wenn wir nicht wissen, was unser Heil beinhaltet, wenn wir nicht wissen, was unsere Stellung in Christus ist, dann sind wir auch leicht angreifbar und anfällig für die Lügen des Widersachers. Und dann können wir auch diesen Helm des Heils nicht aufsetzen, um uns damit zu schützen. Und von daher ist das, was Paulus uns gerade auch in den ersten drei Kapiteln von diesem Epheserbrief sagt, so unheimlich wichtig, weil es die Grundlage ist, um zu verstehen, was Rettung bedeutet, welche Stellung wir in Christus haben. Und es hilft uns dann auch, uns gegen Angriffe verteidigen zu können. Immer wenn es in der Bibel um die Frage des Heils geht, wird auch die zentrale Bedeutung Jesu Christi deutlich. Denn er ist der Retter und es gibt keinen anderen. Ja, es ist in keinem anderen das Heil, es gibt auch keinen anderen Namen unter dem Himmel, der uns gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Das heißt, wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir uns an ihn wenden. Und wie es heute Morgen ist, von euch, die ihr hier im Gottesdienst, ob jeder von euch schon wirklich diese Klarheit hat, auch dass er gerettet ist. Und wenn da noch Zweifel sind und Fragen sind, dann komm zu Jesus mit diesen Fragen, mit diesen Zweifeln. Dann wend dich an Jesus und dann ruhe nicht, bis diese Klarheit des Heils auch da ist im Herzen. Und wenn wir bereits Rettung empfangen haben und diese Gewissheit haben, dann haben wir mehr als 10.000 Gründe, ihm dafür zu danken. Wenn wir darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat, dann können wir nur staunen. Aus geistlich Toten, die unter Gottes Zorn standen, die ewige Verdammnis erwartete, aus solchen Leuten hat er neue Menschen gemacht. Er hat ihnen neues Leben in Christus geschenkt und bereits schon jetzt einen Platz im Reich Gottes bereitet. Und das alleine aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, Liebe und Gnade. Also diese Gegenüberstellung von Vergangenheit und von Gegenwart, von vorher und nachher, hilft uns, die Größe von Gottes Werk bei unserer Rettung ein bisschen besser zu verstehen und vor allem auch zu würdigen. Aber das, was wir bisher gesehen haben, ist noch nicht alles. Denn Gott schenkt uns eine noch viel herrlichere Zukunft. Damit kommen wir zum dritten Punkt, unsere Zukunft. Der alles übersteigende Reichtum von Gottes Gnade. Im ersten Kapitel 9 und 10 sprach Gott aus Gnade. Alles, was im Himmel, was hier auf Erden ist, unter der Herrschaft von Christus zusammenzufassen. Und Gott ist dabei, diesen Plan im Lauf der Heilsgeschichte zu entfalten und auszuführen. Er tut es in verschiedenen Etappen. Im Moment sind wir gerade in der Etappe oder im Zeitalter der Gemeinde. In diesem Zeitalter wird das Evangelium unter allen Völkern aber dieses gegenwärtige Zeitalter wird mit Wiederkunft zu Ende gehen. So kommt Paulus nun auf die kommenden Zeitalter und auf die wunderbare Zukunft, die uns als Gläubige erwartet, zu sprechen. Und dann wird auch das Heil, das wir bereits empfangen haben, auch unser Heil vollendet sein. Wir werden dann einen unsterblichen Verstehungsleib empfangen haben. Und Gott wird alles neu gemacht haben. Und wir werden den unendlichen, überragenden, alles übersteigenden Reichtum von Gottes Gnade erfahren. Wir werden immer zu Gottes Güte erleben, dass Gott um Jesu Willen gut behandelt und Gutes tut. Und Paulus spricht hier von einem außerordentlich übermäßigen Reichtum. Wir erleben bereits schon jetzt in diesem Leben Gottes Retten, Vergeben, Gnade und seine Gunst. Immer wieder erleben wir Momente, in denen uns Gottes Gnade besonders kostbar wird. Gerade auch diese Momente, in denen wir es vielleicht mal richtig verbockt haben, in denen wir merken, wie unverdient es ist, dass Gott uns trotzdem liebt, dass Gott uns trotzdem gut behandelt. Von dem her haben wir schon einen Geschmack und einen Vorgeschmack von Gnade. Aber ich denke, wir haben eigentlich keine realistische Vorstellung davon, wie groß dieser Reichtum von Gottes Gnade wirklich ist. Wohlgemerkt, hier ist die Rede von Gottes Reichtum, dem Reichtum Gottes, der das Universum mit nämlich vielen Galaxien geschaffen hat, des Gottes, der selber in Jesus Mensch wurde, um uns zu retten. Also wer kann diesen Reichtum überhaupt ermessen und erfassen? Und vermutlich werden wir selbst in der Ewigkeit, wenn wir wieder direkte Gemeinschaft mit Gott haben, diesen Reichtum der Gnade Gottes kaum ganz erfassen können. Aber wir werden mit Sicherheit in der Ewigkeit eine klare Sicht davon haben, was die Gnade, vor allem auch unsere Rettung aus Gnade in Wirklichkeit bedeutet, welchen Reichtum sie für uns gebracht hat. Und in der Ewigkeit wird auch deutlich werden, wie groß der Verlust für all jene wird, die Gottes Gnade in Christus abgelehnt haben. Auch das wird dann in der ganzen Dimension deutlich werden. Als Gläubige werden wir in den kommenden Zeitaltern aber nicht nur ein klares Verständnis davon haben, wie reich Gottes Gnade ist, sondern wir werden diese Gnade und ihre Auswirkungen permanent erfahren. In unserem irdischen Leben sind Leid, Schmerz und Tod noch beständige alltägliche Begleiter. Aber in unserem künftigen Leben werden wir permanent Gottes Güte erfahren und damit ausschließlich Gutes. Offenbarung 21 heißt es, Gott abwischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr noch Leid, noch Geschrei, Schmerz mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir haben noch einen vierten, letzten Punkt. Frucht und Zweck von Gottes Werk der Rettung. Gute Werke. Gottes Rettung hat Auswirkungen im Leben eines Menschen. Gott hat etwas an uns getan. Er hat uns neues geistliches Leben geschenkt. Er hat in uns gewirkt und er hat was Neues geschaffen. Und so etwas kann natürlich nicht ohne Auswirkungen bleiben, sondern es muss und es zu entsprechender Frucht im Leben führen. Also Gottes Rettung führt nicht dazu, dass im Leben des Menschen, der jetzt zum Glauben kommt, alles beim Alten bleibt, sondern die Rettung dient einem guten Zweck im Leben des Gläubigen und darüber hinaus. So weist Paulus im letzten Vers auf die Frucht und auf den Zweck von Gottes Werk der Rettung hin. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. In Vers 9, im Vers direkt davor, hat Paulus klar und deutlich darauf hingewiesen, dass gute Werke kein Grund und kein Mittel für unsere Rettung sind. Und er hat es so deutlich gemacht, die Rettung erfolgt allein aus Gnade, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das bedeutet aber nicht, dass gute Werke unwichtig wären. Sie sind durchaus wichtig und sie haben ihren Platz im Christenleben, wenn wir sie an den richtigen Platz stellen und in die richtige Reihenfolge betrachten. Und das Problem beim Thema gute Werke besteht darin, dass oft die Reihenfolge vertauscht wird. Das heißt, dass eben gute Werke als Mittel zum Zweck oder als Mittel zur Errettung angesehen oder gar gefordert werden. Und dazu sagt die Bibel ein ganz klares Nein. Es kommt also auf die richtige Reihenfolge an. Am Anfang steht die Rettung aus Gnade und durch den Glauben an Jesus Christus. Und die guten Werke kommen danach, als Folge oder als eine Frucht der erfolgten Rettung. Das ist die richtige und die biblische Reihenfolge. Wenn wir diese Reihenfolge umdrehen, stellen wir die ganze Sache auf den Kopf und dann haben wir auch eine falsche Erlösungslehre. Und in dieser Hinsicht besteht auch kein Widerspruch zu den Aussagen, die Jakobus in seinem Brief macht. Im zweiten Kapitel seines Briefes weist er zu Recht darauf hin, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Jakobus macht uns hier auf einen wichtigen Irrtum aufmerksam. Es reicht nicht aus, von sich selbst zu behaupten, man habe Glauben. Wenn dieser angebliche Glaube im Leben des sogenannten Gläubigen keine Frucht in Form von guten Werken bewirkt, dann ist dieser Glaube nicht echt. Und die betreffende Person ist letztlich auch nicht gerettet. Weil der Glaube fehlt, der sich in der daraus folgenden Frucht, das heißt in den Werken, manifestiert. Paulus macht hier in Epheser 2,10 deutlich, dass die guten Werke im Leben des Gläubigen letztlich Gottes Werk sind. Ja, denn Gott hat aus dem Gläubigen eine neue Schöpfung in Christus gemacht und Gott hat auch die guten Werke in seinem Leben vorbereitet. Und unser Auftrag als Gläubige besteht darin, diese guten Werke nun auch gehorsam auszuführen, damit Gott verherrlicht wird. Und an den guten Werken im Leben des Gläubigen wird auch deutlich, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat. Denken wir noch mal kurz daran, wie Paulus die Vergangenheit beschreibt, als der Gläubige noch nicht gläubig, sondern geistlich tot war. Früher lebte er permanent in Sünde, übertrat Gottes Gebote, Gottes Wille war ihm egal und es ging ihm vor allem darum, seine eigenen Begierden und Bedürfnisse zu befriedigen. Aber nun hat eine Veränderung stattgefunden. Nun fragt er nach Gottes Willen, nun lässt er sich von Gott gebrauchen als Gottes Werkzeug, um die guten Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat. Die Frage ist jetzt, was sind nun solche gute Werke? Paulus definiert sie hier nicht näher in seinem Brief, aber dass sie von Gott vorbereitet sind, gehe ich mal davon aus, dass wir sie nicht aktiv suchen müssen, sondern dass Gott sie uns ganz natürlich in den Weg legt. Und diese guten Werke können ganz unterschiedlich sein. Mal ist es was Großes und oft, und ich denke sehr oft, vermutlich nur eine Kleinigkeit, die uns selber vielleicht unbedeutend vorkommen mag und doch von Bedeutung ist. Es gibt eine Vielzahl von guten Werken, manches davon wird in der Bibel genannt. Zum Beispiel als Jesus von Maria in Bethanien gesalbt wurde und die Jünger dann sauer reagierten, sagte Jesus, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Oder in Matthäus 25, wo es um das Völkergericht geht, werden Taten genannt, die wir sicher zu den guten Werken zählen dürfen. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr begleitetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und in Jakobus 1, 27 heißt es unter anderem, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Oder von Tabitha, anderer Name ist Dorcas, die durch Petrus auferweckt wurde, heißt es, diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Und es wird noch näher beschrieben, wie sie es machte. Das heißt, und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorcas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Ja, das war eine Frau, die war begabt im Nähen, im Kleiderherstellen und hat damit Menschen geholfen. Oder in 1. Timotheus 5,10 spricht Paulus vom Zeugnis guter Werke der Witwen und nennt dafür folgende Beispiele. wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Diese verschiedenen Bibelstellen haben uns schon manche Arten von guten Werken gezeigt und ich würde da noch ein paar Dinge hinzufügen. Zum Beispiel Menschen die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen und ihnen zu erklären, wie durch Jesus Rettung zu finden ist, das ist sicher ein gutes Werk. Oder jemandem mit seinem Wissen und seinen Fachkenntnissen weiterzuhelfen, sei es im technischen Bereich, Computerwissen, Wasserleitungen anschließen, Finanzen, Steuern, medizinisch, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir unsere Gaben einsetzen können. Oder ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte des anderen zu haben, für ihn zu beten. Und es gibt viele weitere Arten, Nächstenliebe zu erweisen, denn gute Werke sind ja immer auch ein konkreter Ausdruck der Liebe. Diese von Gott vorbereiteten guten Werke sind eine konkrete Art und Weise, wie Gott selber durch uns als seine Kinder seine Güte in dieser Welt zeigt und wie er durch uns anderen Menschen Gutes tut. Mal unabhängig davon, ob sie ihn bereits kennen und was mit ihm am Hut haben oder nicht. Als Gläubige dürfen wir dabei seine Werkzeuge sein. Das ist unser Auftrag, unsere Bestimmung. Und er kennt uns ja auch und er weiß, welche Werke wir ausführen können. Und da wird er uns sicher auch so gebrauchen, wie es unseren Gaben, unseren Fähigkeiten entspricht. Und wird halt für andere Dinge jemand anders gebrauchen, der vielleicht andere Gaben hat als wir. Ich denke, die grundsätzliche Frage ist, sind wir dazu bereit, uns gebrauchen zu lassen? Vielleicht gerade auch in Momenten, die uns gelegen sind. Und dass das meistens so der kritische Punkt ist. Wir sind oft so fixiert, was wir haben, was unsere To-Do-Liste ist, dass wir manchmal keinen Blick und vielleicht auch keine Lust für die guten Werke haben, die Gott uns vor die Füße legt. Das heißt, obwohl Gott gute Werke vorbereitet, und wir sie in der Regel suchen müssen, sie brauchen selber doch immer wieder ein aktives Ja dazu und auch ein Ja, die damit vielleicht verbundenen Herausforderungen annehmen. Und Gott möge uns dabei helfen, das zu tun. Ich komme zum Schluss. Wir sahen, dass eine tiefgreifende Veränderung stattfindet, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus findet. Er war in der Vergangenheit geistlich tot aufgrund seiner Sünde, aber jetzt in der Gegenwart hat er neues geistliches Leben und sogar Platz in der himmlischen Welt, weil er mit Christus verbunden ist. So wie der verlorene Sohn waren wir tot und sind wieder lebendig geworden. Waren wir verloren und sind gefunden geworden. Und das allein aus Gnade, aufgrund von Gottes großer Barmherzigkeit und Liebe und allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wie beim verlorenen Sohn, der zurück zum Vater gefunden hat, ist das ein Grund zu unheimlich großer Freude. Amen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Man hat Freude oft auch tief im Herzen und zeigt das nicht so. Und dann noch die Zukunft. Ja, die Zukunft von uns Gläubigen ist noch besser. Denn wir werden den alles übersteigenden Reichtum von Gottes Gnade erleben. Nur Güte und Gnade werden uns wirklich folgen alle Tage unseres ewigen Lebens in direkter Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wir sahen auch, seine Rettung ist Gottes Werk. Und wir sahen, dass Gott auch damit folgt, nämlich dass unser Leben als Gläubige gute Frucht bringen möge und dass wir die von ihm vorbereiteten Werke auch ausführen. Zum Segen anderer Menschen und zur Ehre Gottes. Ich möchte noch beten. Herr, vielen Dank für das, was du für uns getan hast. Das ist so groß, so gewaltig, so genial. Dass du uns einfach hilfst, dass wir diese Wahrheiten, die wir jetzt auch gehört haben heute Morgen, noch mehr und mehr aufnehmen können, dass es mehr und mehr unser Herz durchdringt, unser Denken durchdringt. Herr, dass auch diese Freude, die es auslöst, nicht nur in uns drin ist, sondern dass diese Freude auch überströmen darf und auch andere entzünden darf. Herr, und vielen Dank nochmal dafür, dass deine Gnade ist, die uns errettet hat. Herr, ja, unsere Situation war so schrecklich, wirklich dieser geistliche Tod, und er ist die vielen Menschen, die ihn nicht kennen. Und so bitte ich dich nicht nur für uns, dass wir das begreifen, uns daran freuen, sondern vor allem auch, dass dieses Wissen da uns ja, in Bewegung setzt, deine Botschaft weiterzugeben. Herr, noch ist Gnadenzeit, noch haben wir Freiheit und Möglichkeiten, den Evangelium zu verkündigen. Und ich bitte dich auch darum, dass du noch viele Menschen aus diesem geistlichen Tod herausführst, ihnen ein ewiges Leben schenkst. Und bitte ich auch für meine Geschwister hier in Schwenningen, dass du sie gebrauchst, auch hier als Gemeinde vor Ort, als Licht vor Ort, auf dich hinzuweisen und dass Menschen doch auch hier zum lebendigen Glauben kommen mögen, neues Leben finden mögen und dass du auf diese Weise geehrt und verherrlicht wirst, Herr. Vielen Dank. Amen.